Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Dirk-Oliver Heckmann einen schönen guten Abend. 3 Monate hatten sie gegolten, der sogenannte Tankrabatt und das 9-Euro-Ticket. Beides Maßnahmen, die die Menschen entlasten sollten angesichts der rasant steigenden Preise für Energie und Lebenshaltung. Mit dem heutigen Tag sind die 3 Monate vorbei und der Wegfall der Entlastungen hat natürlich steigende Preise zur Folge. Sofort heute früh ablesbar an den Anzeigen der Tankstellen. Wie massiv dieser Anstieg ausgefallen ist, da schauen wir gleich drauf. Und welche Schritte in nächster Zeit notwendig sind und welche nicht, Stichwort drittes Entlastungspaket, darüber beraten die Fraktionen derzeit in getrennten Klausuren. Auch dazu gleich mehr. Weitere Themen: Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA gibt grünes Licht für angepasste Corona-Impfstoffe. Und Polen fordert von Deutschland Reparationen in Höhe von 1,3 Billionen Euro. Der Hintergrund hat den Titel "Im Krisenmodus: Unternehmen in Nordrhein-Westfalen unter Druck". Zunächst aber zur Ukraine. Seit Monaten bemüht sich ja die internationale Atomenergiebehörde IAEA um Zugang zu den Atomkraftwerken des Landes. Besonders im Augenmerk das AKW Saporischschja, das von russischen Soldaten besetzt, aber von ukrainischen Technikern betrieben wird. Rund um den Meiler schlagen seit Wochen Raketen ein. Eine hochgefährliche Situation. Nach einiger Verzögerung ist es dem Team um IAEA-Chef Rafael Grossi jetzt gelungen, das AKW zu erreichen. Helge Rosenkranz berichtet.
In einer ukrainischen Nachrichtensendung war die Ankunft der Wagenkolonne des Expertenteams auf dem Gelände des Atomkraftwerks Saporischschja zu sehen. Die Reise der 14-köpfigen Gruppe dorthin war offenbar gefährlich, langwierig und zugleich aufreibend. Noch heute Morgen berichtete die ukrainische Seite von russischen Bombardements auf der Route des Teams und von Raketenangriffen auf die Stadt Enerdoha, ganz in der Nähe des AKW. Bürgermeister Orlov schilderte am Morgen die Lage in der Stadt.
Der Beschuss der Stadt hat seit 5 Uhr morgens nicht aufgehört. Es wird mit Mörsern geschossen und die Besatzer haben sich in Wohngebieten versteckt. Feindliche Hubschrauber überfliegen die Stadt. Viele Infrastrukturobjekte sind beschädigt und zerstört.
Russland wiederum sprach von einem Landeversuch ukrainischer Einheiten am Ufer des Flusses Dnepr mit dem Ziel, das Kraftwerksgelände unter ihre Kontrolle zu bringen. Dieser Angriff sei gescheitert. Die IAEA könne bald die Lage in dem Atomkraftwerk prüfen, versicherte der russische Außenminister Lavrov.
Es gab Berichte von unserem Militär über die Landung von 2 Sabotagegruppen, die getötet wurden. Wir tun alles dafür, dass diese Station sicher ist, dass sie sicher funktioniert und dass die Mission alle ihre Pläne durchführt.
Ob wirklich alle Angreifer getötet wurden, blieb lange unklar. Später meldete Moskau, 3 Mitglieder der ukrainischen Einheit seien festgenommen worden. In dem Atomkraftwerk war einer von 2 noch betriebenen Reaktoren am Morgen abgeschaltet worden, anscheinend wegen Beschuss mit Mörsergranaten ganz in der Nähe der Anlage. Dafür machten sich, wie so häufig in den vergangenen Wochen, die Ukraine und Russland gegenseitig verantwortlich. Für die Fahrt von der Stadt Saporischschja zum Standort des etwa 120 Kilometer entfernten Kraftwerks brauchte die Wagenkolonne der IAEA bis zum frühen Nachmittag. Anscheinend wurden Stopps eingelegt, um nicht unter Feuer zu geraten. Noch vor der Abfahrt hatte Missionschef Grossi betont, sein Team sei sich der Gefahr bewusst, lasse sich aber nicht aufhalten und werde so bald wie möglich damit beginnen, die Sicherheitslage in dem Kernkraftwerk zu prüfen.
Wir fangen sofort mit der Inspektion an und beginnen damit, die Mitarbeiter zu befragen. Außerdem prüfe ich die Möglichkeit, ob die IAEA für eine längere Zeit auf dem Gelände bleiben kann, was in unseren Augen unverzichtbar ist, um die Situation zu stabilisieren und um verlässliche, unparteiische, neutrale Informationen darüber zu erhalten, wie sich die Situation dort gestaltet.
Kurz nach seiner Ankunft sagte Grossi, er habe sich ein erstes Bild von der Anlage machen können. Ziel der Mission ist es laut IAEA, die Arbeitsbedingungen der ukrainischen Mitarbeiter in der russisch besetzten Anlage zu bewerten und festzustellen, ob dort radioaktives Material für militärische Zwecke genutzt werden kann. Noch ist nicht sicher, ob die 14 Experten wirklich Zugang zum gesamten Gelände des AKW erhalten und wie lange die Mission dauern könnte. Ein Vertreter der Ukraine schränkte schon ein, die Visite könne wegen der Kämpfe in der Nähe des AKW kürzer ausfallen als geplant.
Kritiker werfen den Mineralölkonzernen ja schon lange vor, ihre Marktmacht zu missbrauchen und durch geheime Preisabsprachen zusätzliche Gewinne einzufahren. Diese Kritik wurde erneut laut, als der sogenannte Tankrabatt vor 3 Monaten in Kraft trat. Die Ampelkoalition senkte die Steuer, damit der Preis nicht durch die Decke geht. Doch an der Zapfsäule machte sich das nicht in gleicher Weise bemerkbar. Ob das auf Preisabsprachen zurückzuführen war, das ist nicht belegt. Fest steht, aber heute machte der Spritpreis einen ordentlichen Satz, und zwar nach oben. Außerdem trat eine neue Energieeinsparverordnung in Kraft. Mehr dazu von Panayotis Gavrilis.
Mit der seit heute geltenden neuen Energiesparverordnung wird es dunkler und kälter, zumindest etwas. In öffentlichen Gebäuden dürfen Foyers und Flure für das nächste halbe Jahr gar nicht beheizt werden, Büros etwa in Behörden nur noch bis maximal 19 Grad. Bisher wurden 20 Grad empfohlen. Zudem ist Händewaschen nur noch mit kaltem Wasser möglich. Die Vorgaben gelten nicht für Schulen, Kitas, Krankenhäuser oder Pflegeheime. Um Energie zu sparen, muss auch beleuchtete Werbung von 22 bis 16 Uhr des Folgetages abgeschaltet werden. Gebäude und Denkmäler dürfen ebenfalls nicht mehr angestrahlt werden. Wer einen Pool hat, darf ihn auch nicht mehr mit Gas oder mit Strom aus dem Stromnetz beheizen. Im Profisportbereich müssen Werbebanden in Stadien und Arenen aber offenbar nicht abgeschaltet werden. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hatte vergangene Woche die neuen Regelungen auf den Weg gebracht.
Die Summe der Maßnahmen spart Energie ein, allerdings nicht so viel, dass wir uns zurücklehnen könnten und sagen, das war's dann jetzt. Sie werden ungefähr im Umfang von 2 bis 2,5% den Gasverbrauch senken. Das heißt also, wir haben noch einen langen Weg vor uns, einen weiteren Weg.
Mietende müssen zudem keine Mindesttemperatur mehr einhalten und dürfen weniger heizen. Im Einzelhandel dürfen beheizte Läden im Winter zudem ihre Türen nicht ohne Grund dauerhaft offen halten, damit keine Wärme entweicht. Durch geschlossene Türen könne natürlich ein großer Beitrag zum Energiesparen geleistet werden, sagte der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Deutschland, Stefan Gent, der dpa. Zugleich kämen aber weniger Kunden in das Geschäft, befürchtet er. Ab Oktober soll dann noch eine zweite Verordnung in Kraft treten, die längerfristige Maßnahmen zum Energiesparen vorsieht.
Während die Kurzfristmaßnahmen ein halbes Jahr gelten, also über den Winter grob gesprochen, sind die Mittelfristmaßnahmen auf 2 Jahre befristet. Sie wirken struktureller. Dazu gehört, dass der hydraulische Abgleich verpflichtend vorgesehen wird für Heizsysteme, dass die Einstellung der Heizung als Pflichtaufgabe für die Schornsteinfeger für die Wartung vorgesehen wird.
Die neue Einsparverordnung gilt ab heute, dafür aber nicht mehr das 9-Euro-Ticket und der Tankrabatt. Und prompt ziehen die Spritpreise an. Das zeigt zumindest eine erste Auswertung des ADAC. Superbenzin E10 kostete im bundesweiten Durchschnitt heute Morgen über 2 Euro und war etwa 25 Cent teurer als gestern und Diesel kostete knapp 10 Cent mehr. Alle, die ein Verbrennerauto fahren, müssen sich weiter oder wieder daran gewöhnen, mehr als 2 Euro für einen Liter zu bezahlen. Wie ein neues 9-Euro-Ticket aussehen kann, ist nach wie vor unklar. Es sind unter anderem Finanzierungsfragen zwischen Bund und Ländern weiter offen. Was klar ist, Arbeitnehmende erhalten ab diesem Monat 300 Euro als Energiepauschale, um die gestiegenen Preise auszugleichen. Sie müssen die Summe aber versteuern. Selbstständigen und Gewerbetreibenden werden die 300 Euro angerechnet. Sie müssen weniger Steuern im Voraus zahlen. Wer keinen Job hat, gerade studiert oder Rente bezieht, kriegt die 300 Euro allerdings nicht.
You'll never walk alone. Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich entschieden, diesen Slogan zu verwenden, um die Politik der Ampelkoalition in diesen Zeiten zu kennzeichnen. Zu Deutsch, du gehst niemals allein. Klar ist allen Beteiligten, die bisher beschlossenen Entlastungen, die reichen nicht aus, um viele Menschen vor einer hoffnungslosen finanziellen Überlastung zu schützen. In diesen Tagen will sich die Koalition auf ein drittes Entlastungspaket verständigen. Heute traten alle Fraktionen außer der AfD zu Klausurtagungen zusammen und die waren natürlich bestimmt durch die enorm hohe Inflation. Frank Capellan berichtet.
Ein wuchtiges Wochenende steht da wohl bevor. Der Koalitionsausschuss soll über Entlastungen entscheiden und Rolf Mützenich wäre da ganz gerne ausgeschlafen. Einen Nachtmarathon will der SPD-Fraktionsvorsitzende jedenfalls vermeiden. Vor Beginn der Haushaltsberatungen aber muss endlich klar sein, wo den Bürgern unter die Arme gegriffen wird. betont Mützenich.
Es bringt überhaupt nichts, dass man in dieser Haushaltswoche, wo wir ja an dem Mittwoch auch eben den Bundeskanzler hören werden, dass wir erst danach Entscheidungen treffen.
Am Mittwoch hören Sie aber auch den Oppositionsführer. Auch von ihm wird die Koalition getrieben, denn für CDU-Chef Friedrich Merz ist die Uneinigkeit der Ampel über Entlastungsmaßnahmen natürlich ein gefundenes Fressen.
Dieses Land bräuchte jetzt eigentlich einen Bundeskanzler, der diese Regierung führt.
Vielleicht so einen wie ihn. Merz jedenfalls lässt keinen Zweifel daran, dass ihm so mancher Fehler nicht passiert wäre. Die Unionsspitze trifft sich auf der Zugspitze, steht dort ein wenig im Nebel. SPD und FDP produzieren heute die schöneren Bilder. Mützenich steht am Elbufer gegenüber der Altstadt von Dresden in der Sonne. Christian Dürr, Fraktionschef der Liberalen, verbreitet an der Weser in Bremen Optimismus, dass sich die Ampel schnell auf Entlastungsmaßnahmen verständigt.
Ich bin da sehr zuversichtlich, dass wir das kurzfristig hinbekommen.
Konfliktstoff gibt es allerdings reichlich. Und es ist gerade die FDP, die ein neues Fass aufmacht. Um die Explosion des Strompreises in den Griff zu bekommen, soll mehr Strom ins Netz, auch Atomstrom. Die Liberalen wollen sich nicht damit zufrieden geben, die letzten 3 Atommeiler ein paar Monate länger laufen zu lassen.
Ich habe schon vor einiger Zeit davon gesprochen, dass es mutmaßlich nicht nur um diesen Winter gehen wird, sondern um die kommenden 2 Winter mindestens gehen wird. Und damit empfehlen wir auch, dass für diese 3 noch am Netz befindlichen Kernkraftwerke zusätzliche Brennstäbe eingekauft werden.
Für den Koalitionspartner, die Grünen, aber ist das wohl ein No-Go.
Atomkraftwerke können maximal 1% des Gasverbrauches, der in der Stromproduktion ist, ersetzen.
Unterstreicht Grünen-Fraktionschefin Katharina Dröge, die wieder einmal von einer Scheindebatte spricht. Sie wiederum ärgert die FDP erneut mit der Forderung nach einer Übergewinnsteuer. Damit treiben wir doch BioNTech sofort aus dem Land, wettert Christian Dürr. Katharina Dröge und auch Rolf Mützenich von der SPD halten dagegen.
Eine Übergewinnsteuer soll diejenigen adressieren, die leistungslose Übergewinne machen.
Wir brauchen auf der einen Seite Entlastung der Bürger, aber auf der anderen Seite auch eine Diskussion um Gerechtigkeit.
Uneinigkeit auch bei der Nachfolge des 9-Euro-Tickets. Gelb gegen Grün, Dürr gegen Dröge.
Wir schaffen in dieser Situation eine Revolution, nämlich dass man bundesweit ein Ticket buchen kann. Und vor dem Hintergrund ist die Preisfrage eine zweite aus meiner Sicht.
Aus unserer Sicht ist wichtig, dass ein solches Ticket nicht nur bundesweit gilt, sondern dass es gleichzeitig auch einen niedrigen Preis hat.
29 Euro wollen die Grünen, 49 die Sozialdemokraten, die Liberalen sagen dazu nichts. Dass der Strompreis nicht vom Gaspreis abhängig sein darf, darüber immerhin sind sich die 3 Partner einig. Dass die Entlastungen zielgenau sein sollen, lässt aber schon wieder viel Interpretationsspielraum. Klar dürfte sein, dass was Wuchtiges kommen muss, und zwar schnell. Oppositionsführer Merz jedenfalls stichelt im Zugspitznebel selbstbewusst weiter.
Wenn die Regierung heute scheitert, sind wir morgen bereit zu übernehmen. Das ist völlig klar.
Frank Kapellan berichtete, Nazi-Deutschland hat in fast ganz Europa gewütet und nicht nur Millionen Menschen getötet, sondern auch gigantische andere Schäden angerichtet. Das polnische Parlament hatte eine Expertenkommission damit beauftragt, die finanzielle Höhe dieser Schäden zu beziffern, und zwar mit dem heutigen Wert. Das Ergebnis, das liegt jetzt vor, und zwar 1,3 Billionen Euro. Die Bundesrepublik hingegen lehnt Reparationszahlungen ab, die seien unter anderem im 2+4-Vertrag zu wieder Vereinigung Deutschlands für erledigt erklärt worden. Aus Warschau, Peter Sawicki.
Praktisch alle wichtigen Vertreter der PiS-Regierung waren am 83. Jahrestag des Überfalls Nazi-Deutschlands auf Polen im historischen Warschauer Königsschloss versammelt. Unter der Besatzung war es zerstört und erst Jahrzehnte später wieder aufgebaut worden. Der PiS-Abgeordnete Arkadiusz Mularczyk, Leiter einer 2017 eingerichteten Sejm-Kommission zur Ermittlung der Kriegsschäden, stellte den Bericht vor.
Raport składa się z 3 tomów.
Er besteht aus 3 Teilen. Band 1 behandelt die von Polen im Zweiten Weltkrieg erlittenen materiellen Schäden. Der zweite Band beinhaltet eine Fotodokumentation zu deutschen Kriegsverbrechen. In Band 3 gibt es eine Liste der Orte der Verbrechen. Auf dieser Grundlage ergibt sich eine Schadenssumme von 6 Billionen 220 Milliarden Złotych.
6 Billionen 220 Milliarden Złotych.
Umgerechnet 1,3 Billionen Euro. Eine 33-köpfige interdisziplinäre Expertengruppe habe das Gutachten erstellt, so der Peace-Politiker. Polen habe im Zweiten Weltkrieg relativ gesehen die größten Schäden aller europäischen Länder erlitten. Mehr als 5 Millionen Polinnen und Polen seien getötet worden, allein dem Staatshaushalt 63 Milliarden Euro entgangen. Deutschland aber weigere sich bis heute, materiell für seine Kriegsverbrechen einzustehen. Damit müsse Schluss sein, sagte Mularczyk. Er dankte ausdrücklich Peace-Parteichef Jarosław Kaczyński für dessen Initiative. In der Tat gilt das Thema Reparationen als persönliches Anliegen Kaczyńskis. Nach 1945 habe Polen keine echte Chance auf Wiederaufbau gehabt. Es sei höchste Zeit, sich des Themas anzunehmen. Auch wenn es wohl lange dauern könnte, werde Polen nun Reparationszahlungen von Deutschland fordern. Heute geht es um die Entscheidung, das Thema auf eine internationale Ebene zu heben. Dahinter steht der Gedanke, die Funktionalität des polnischen Staates wirklich wiederherzustellen. Deutschland hat Polen überfallen und uns enorme Schäden zugefügt. Und die Besatzung hatte einen besonders grausamen Charakter. In diesem Zusammenhang sagte Regierungschef Mateusz Morawiecki, Hitler habe Polen als Nation vernichten wollen. Morawiecki nannte Beispiele von Massakern und Experimenten an KZ-Insassen. Und er appellierte an die deutsche Seite. Wir sollten über das polnisch-deutsche Verhältnis neu nachdenken. Dieser Bericht ist auch für Deutschland wichtig. Er kann zu einer echten Wiederannäherung führen. Ohne Wahrheit, Genugtuung und Entschädigung kann es kein normales Verhältnis zwischen Nationen geben.
Między ludźmi, a tym bardziej między państwami, między narodami.
Die Veröffentlichung des Berichts war schon mehrfach verschoben worden. Dass es jetzt dazu kam, ist für den in Leipzig lehrenden Politologen Ireneusz Karolewski kein Zufall. Im Radiosender Talk FM zeigte er sich skeptisch.
Nic z tego nie wyniknie.
Daraus wird sich nichts ergeben. Der Sachverhalt ist spätestens seit dem 2+4-Vertrag und der deutschen Wiedervereinigung abgeschlossen. Es geht hier mehr um eine Kommunikation nach innen. Die Reparationen sollen wohl von Themen wie Inflation und dem fehlenden Geld aus dem EU-Corona-Fonds ablenken. Führende Oppositionsvertreter sehen das ähnlich. Ex-Premier Donald Tusk sprach von einer politischen Kampagne der Peace-Regierung. Gleichwohl zeigt eine neue Umfrage für die angesehene Zeitung Rzeczpospolita, dass gut die Hälfte der Menschen in Polen Reparationen von Deutschland befürwortet.
Die Uiguren in China, sie werden drangsaliert, unterdrückt, ihrer kulturellen Identität beraubt. Beobachter sind sich sicher, Peking verübt einen regelrechten Völkermord. Das Menschenrechtsbüro der Vereinten Nationen, das hat jetzt endlich seinen Bericht vorgelegt, und zwar wenige Minuten vor dem Ende der Amtszeit der umstrittenen Menschenrechtskommissarin Michelle Bachelet. Da ist von einem Völkermord zwar nicht die Rede, aber von möglichen Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Aus Genf, Matthias Zahn.
Die Reaktion von China war erwartbar. Der Bericht basiere auf Lügen und Desinformation. Die Menschenrechtsorganisationen dagegen zeigen sich zufrieden. Sie sprechen von einem starken Bericht. Nikita White von Amnesty International.
This report really lays bare the scale, the severity.
Dieser Bericht legt wirklich das Ausmaß und die Schwere der Menschenrechtsverletzungen in Xinjiang offen. Er spiegelt die Berichterstattung von Amnesty und anderen Organisationen wider. Er spiegelt sicherlich wider, was Uiguren seit 2017 sagen, dass es nämlich in Xinjiang schwere Menschenrechtsverletzungen gibt. Und der Bericht kommt zu dem Schluss, dass es sich bei den Vorgängen um Verbrechen gegen die Menschlichkeit handeln könnte, was auch Amnesty festgestellt hat.
Which is also what Amnesty found.
Verbrechen gegen die Menschlichkeit, das ist ein Straftatbestand im Völkerstrafrecht. Auch wenn nichts belegt ist, aus Sicht der Menschenrechtler ist es wichtig, dass dieser Verdacht so im Bericht geäußert wird. Der Bericht bekomme dadurch zusätzliche Brisanz, heißt es. Nikita White von Amnesty fordert die chinesische Führung zu Konsequenzen auf.
The Chinese government needs to release everybody detained in the camps.
Die chinesische Regierung muss alle in den Lagern Inhaftierten freilassen und unabhängige Beobachter nach Xinjiang einreisen lassen. Die chinesische Regierung hat als Reaktion auf diesen Bericht behauptet, dass die Ergebnisse des Berichts nicht wahr seien. Jetzt liegt es an ihr, ihre Behauptungen zu untermauern, dass die Ergebnisse des Berichts nicht wahr sind. Sie müssen die Verfolgung der Uiguren und anderer muslimischer, ethnischer Minderheiten in Xinjiang sofort beenden. Dass UN-Menschenrechtskommissarin Bachelet bis kurz vor knapp damit gewartet hat, den Bericht zu veröffentlichen, hinterlässt bei den Menschenrechtsorganisationen einen schalen Beigeschmack. Bachelet ist jetzt nicht mehr im Amt, kann keine Verantwortung mehr übernehmen und den Bericht nicht mehr gegen Kritik verteidigen. Dennoch wird der Bericht in den UN-Menschenrechtsrat kommen. Das Thema China und Menschenrechte bleibt auf der Tagesordnung. John Fisher von Human Rights Watch.
Clearly, this is the first step.
Das ist der erste Schritt auf einer längeren Strecke. Der nächste Schritt ist eine umfassende und systematische Untersuchung von Chinas Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Noch ist nicht bekannt, wer neuer UN-Menschenrechtskommissar wird. Die Menschenrechtsorganisationen schauen gespannt auf die Entscheidung. John Fisher von Human Rights Watch erwartet sie für Oktober.
Civil society organizations, including Human Rights Watch, have made very clear to the
Zivilgesellschaftliche Organisationen wie Human Rights Watch haben dem UN-Generalsekretär und allen, die mit der Auswahl des neuen Kommissars befasst sind, sehr deutlich gemacht, dass die Menschenrechte in China und weltweit unter Druck sind und dass dem UN-Menschenrechtskommissar hierbei eine ganz entscheidende Rolle zukommt. Und wir hoffen, dass der Nachfolger oder die Nachfolgerin offen dafür ist, mit Regierungen zu sprechen, aber sie auch für Menschenrechtsverletzungen zur Verantwortung zu ziehen.
For their human rights violations.
Nach dem ersten Auftreten des Coronavirus haben Forscherinnen und Forscher hochwirksame Impfstoffe gegen das Coronavirus entwickelt, und zwar schlussendlich in einem nie dagewesenen Tempo. Nun warten viele seit längerem auf einen Impfstoff, der für die sogenannte Omikron-Variante optimiert ist. Moderna und BioNTech/Pfizer haben entsprechende Vakzine entwickelt und die Europäische Arzneimittelbehörde EMA, die gab jetzt grünes Licht. Caroline Born.
Sie sollen besser gegen Virusvarianten schützen. Die angepassten Impfstoffe bestehen zur Hälfte aus dem bisherigen Impfstoff. Die andere Hälfte ist speziell gegen BA1 gerichtet, ein früher Stamm der Omikron-Variante. Für zwei solcher Impfungen hat die Europäische Arzneimittelagentur EMA die Zulassung empfohlen. Für die von Pfizer und BioNTech sowie von Moderna. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach spricht von einem Quantensprung im Kampf gegen die Pandemie. Der SPD-Politiker rät Risikogruppen abzuwarten.
Jetzt macht es wirklich Sinn, die paar Tage zu warten, bis der neue Impfstoff da ist, weil dann hat man einen guten Schutz gegen alte Varianten und neue Varianten. Also bekommen jetzt wirklich Impfstoffe, die breiter abdecken. Jetzt würde ich die paar Tage sehr vorsichtig sein, aber dann auch die neuen Impfstoffe abwarten.
Die EMA empfiehlt die Zulassung der angepassten Auffrischungsimpfstoffe für alle ab 12 Jahren, die bereits eine Grundimmunisierung haben. Die Nebenwirkungen sind laut der Behörde vergleichbar mit denen der ursprünglichen Vakzine, meist mild und von kurzer Dauer. Über eine Genehmigung entscheidet die EU-Kommission. Die Zulassung werde in Kürze folgen, teilt die zuständige Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides mit. Für den Fall einer Zulassung wollen die Hersteller ab der kommenden Woche mit der Auslieferung beginnen. Moderna soll in den ersten beiden Wochen bereits 4 Millionen Dosen nach Deutschland liefern, BioNTech/Pfizer 10 Millionen, so der Gesundheitsminister. Lauterbach zufolge könne man den Impfstoff jedem anbieten, der ihn möchte. Allerdings spielt die Subvariante BA1, gegen die die neuen Impfstoffe eine starke Immunantwort hervorrufen, aktuell in Deutschland keine Rolle mehr. Vielmehr verursachen die Subtypen BA4 und 5 die meisten Infektionen. Die EMA prüft derzeit weitere auf diese Varianten angepassten Impfstoffe. Dennoch helfe der BA1-Impfstoff deutlich besser gegen die Omikron-Variante als der bisherige Impfstoff, sagt der Immunologe Carsten Watzel.
Das zeigen auch die klinischen Daten, wo Menschen halt mit diesem angepassten Impfstoff zum vierten Mal dann geimpft worden sind. Und diese Menschen haben deutlich höhere Antikörperspiegel gegen Omikron, auch gegen aktuell Omikron BA5, im Vergleich zu Menschen, die als vierte Impfung den ursprünglichen Impfstoff bekommen haben.
Wer in Deutschland wann welchen Impfstoff bekommen sollte, die Ständige Impfkommission will sich dazu nach Angaben des Bundesgesundheitsministers eine Woche nach der Zulassung äußern. Experten rechnen damit, dass insbesondere Risikopatienten der zweite Booster mit dem neuen Impfstoff empfohlen wird.
Pflegerinnen und Pfleger haben einen Knochenjob, der noch dazu allzu oft skandalös schlecht bezahlt wird. Das wurde vielen spätestens mit der Corona-Pandemie klar. Aber heute erhalten Pflegekräfte mehr Lohn und Gehalt. Das ist längst überfällig, könnte aber Folgen haben, die für andere Menschen unangenehm werden könnten. Für Pflegebedürftige vor allem nämlich, die jetzt tiefer in die Tasche greifen müssen, aber es sich womöglich nicht leisten können. Die Sozialverbände, die übten jetzt Kritik. Mehr dazu von Ann-Kathrin Jeske.
Lernen einmal den Urinbeutel. Jo. Oh, so, mein Lieber.
Pflegehelferin Nadine Akhüs leert den Katheter von einem ihrer liebsten Patienten. Seit gut 2 Monaten lebt Herr Brast in der Wohngemeinschaft des Pflegedienstes Sozialstation Mobil im Berliner Norden. Als nach 32 Jahren multipler Sklerose noch ein Tumor dazu kam, musste er aus seiner Wohnung ausziehen. Dass seine Pflegerin ab diesem Monat deutlich mehr Geld verdienen wird, findet er richtig.
Na gut, natürlich. Ich meine, gerade die so viel tun für die anderen Menschen, die müssen auch entsprechend Geld kriegen, würde ich sagen. Und da finde ich das so schön, wenn man sagt, das kriegen die endlich mehr.
Knapp 3.000 Euro brutto wird Nadine Akhüs als ungelernte Pflegehelferin dann verdienen. Etwa 450 Euro mehr als vorher. Zwischen 10% und 30% mehr Lohn sehen Schätzungen für die gesamte Branche voraus. Ein politischer Erfolg der Großen Koalition, die die Pflegereform kurz vor der Sommerpause 2021 noch auf den Weg brachte. Aber wer soll das bezahlen? Vor allem für Menschen, die länger als ein Jahr im Pflegeheim leben, sieht das Gesetz deutliche Entlastungen vor. Im zweiten Jahr im Heim beispielsweise reduziert sich der Eigenanteil um 25%. Das könnte die Kostensteigerungen ausgleichen. Nicht alle aber werden davon profitieren. Für die ambulante Pflege und auch für eine WG wie die von Herrn Brast gilt die Entlastung nicht.
Auf den Ziegerhaus. Nee, also, wenn es dann so ist, dann ist es leider so, ja.
Seinen Humor hat der 58-Jährige nicht verloren. Tatsächlich aber dürften immer mehr Pflegebedürftige aufgrund der steigenden Kosten Sozialhilfe beziehen. Unter den Heimbewohnerinnen und Bewohnern sind es jetzt schon zwischen 30% und 40%. Der Deutsche Städtetag schätzt, die Zahl könnte auf die Hälfte ansteigen. Hohe Kosten auch für die Kommunen. Eine Reform der Pflegeversicherung forderten deshalb heute der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen, der Deutsche Gewerkschaftsbund und der Deutsche Städtetag. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach aber will Reformvorschläge erst zum Jahresende vorstellen. Zu spät, kritisiert Helmut Dedi vom Deutschen Städtetag.
Wir werden schon relativ lange vertröstet. Die Debatte über die Weiterentwicklung der Pflegeversicherung läuft ja nicht erst seit gestern, sie läuft schon sehr lange. Und es heißt immer wieder, wir stellen etwas vor, aber das dauert noch.
Es bleibt also viel zu tun für den Bundesgesundheitsminister, zumal Inflation und Energiekrise die Kostensteigerungen noch verschärfen dürften.
Es ist erst wenige Wochen her, dass der Betrieb an Deutschlands Flughäfen enorm durcheinander geraten ist, durch Streiks der Belegschaft und durch Personalmangel seit Corona. Morgen droht neues Chaos. Die Flugvereinigung Cockpit, die rief nämlich die Pilotinnen und Piloten der Lufthansa zu einem Warnstreik auf. Fast 800 Flüge wurden gestrichen. Lars Hofmann.
Der ganztägige Streik der Pilotinnen und Piloten der Lufthansa führt zu massiven Flugausfällen. Der Großteil der geplanten Flüge wird abgesagt. Unternehmenssprecher Andreas Bartels.
Wir gehen davon aus, dass es rund 800 Flüge sein werden und über 130.000 Passagiere davon betroffen sein werden.
Vor allem die beiden großen Lufthansa-Drehkreuze München und Frankfurt sind betroffen. Zurzeit versucht das Unternehmen, die Passagiere zu informieren. Andreas Bartels bleibt nur der Rat an die Passagiere, sich vorab zu informieren, ob der geplante Flug stattfindet oder nicht.
Wir versuchen natürlich, alternative Beförderungsmöglichkeiten zu finden, Umbuchungen auf andere Airlines, dort, wo die Bahn eine Alternative bietet, einen Transport mit der Bahn. Aber in vielen Fällen wird das nicht möglich sein. Und da müssen wir uns für entschuldigen, dass das morgen leider nicht anders geht.
Viele der betroffenen Passagiere werden also nicht wie geplant ans Ziel kommen. Die Lufthansa kritisiert die Gewerkschaft für den Streik.
Ja, es ist schade, dass tatsächlich jetzt diese Eskalation kommt. Denn wir haben ein sehr gutes Angebot auf den Tisch gelegt. Wir haben 900 Euro für jeden einzelnen Piloten pro Monat an Gehaltserhöhung geboten. Das wirkt sich aus am unteren Rand der Gehaltstabelle mit 18% immerhin. Und im Mittel sind es 10%. Und wir glauben, das ist schon ein Angebot, was einen Streik eigentlich überflüssig macht.
Die Lufthansa rechnet vor, dass sich alle Forderungen der Gewerkschaft auf insgesamt +40% summieren würden. Marcel Gröls ist im Vorstand der Pilotengewerkschaft Cockpit für die Tarifpolitik zuständig. Er will sich auf solche Zahlenspiele gar nicht einlassen. Den Vorwurf, die Gewerkschaft eskaliere den Konflikt unnötig, nimmt er gelassen hin.
Das muss die Lufthansa natürlich sagen. Ich glaube, das gehört zur Folklore bei Tarifverhandlungen dazu, dass das geschieht. Ich kann Ihnen versichern, bei der Vereinigung Cockpit sitzt niemand mit dem Finger am Abzug. Niemand von uns ist leichtfertig dabei zu streiken. Das ist in der Tat Ultima Ratio. Das ist das, was wir tun, wenn alle anderen Mittel am Verhandlungstisch zunächst einmal ausgeschöpft sind.
Unter anderem fordert die Gewerkschaft 5,5% mehr Gehalt. Es geht ihr aber auch um einen automatischen Inflationsausgleich in den kommenden Jahren und um Entlastungen bei den Arbeitszeiten. Beide Seiten betonen, sie hätten kein Interesse an einer langen Auseinandersetzung mit mehreren Streiks, wie etwa im letzten großen Konflikt vor 5 Jahren.
Der Bericht war das von Lars Hofmann und damit gehen die Informationen am Abend heute auch zu Ende. Am Mikrofon war Dirk-Oliver Heckmann. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und wünsche Ihnen einen schönen Abend.